Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora Night.
Ja, dann wurde auch mal wieder Zeit, ne?
Ja, wir sind mittlerweile bei der 60 angekommen.
Ja, ja, aber wir machen jetzt hier keine große Party oder sowas, sondern das machen wir erst ab Folge 100. Da gucken wir mal, wen wir da einladen. Weiß ich nicht. Irgendwelche Leute, die vielleicht gleichzeitig Geburtstag haben.
Die werden auch 60 werden. Ah nee, das war dann 100, ja.
Ja, genau. Wir laden 100-Jährige in die Diaspora Night ein und zeigen denen, wie das mit dieser E-Mail geht. Ist auch dezentralisiert. Ja, wir können anfangen, würde ich sagen.
Ja, krass.
Diaspora aktuell.
Ja, dann lassen wir direkt los.
Genau, und zwar, es gibt ja also ein neues, komisches, mobiles Betriebssystem, das nennt sich Firefox, es ist von Mozilla entwickelt worden und war jetzt in den letzten paar Tagen, Wochen immer mal wieder in den Medien, aber ist jetzt noch nicht so großartig was geworden. Also sie haben es vor allem in Lateinamerika und jetzt haben sie es auch, ja in Deutschland haben sie es jetzt durch Kongstar, also hat die Telekom das durch Kongstar durchgedrückt und das Tolle ist, dass man relativ einfach Apps erstellen kann, wenn man weiß wie. Also man braucht nicht irgendwie zusätzliche Software großartig, sondern man kann es theoretisch in jedem Browser machen. Theoretisch in jedem, aber in Firefox ganz explizit. So und braucht
das
eben keinen.
Das hat mich gerade gewundert, weil hier steht immer nur, ja diese, das läuft dann in allen Firefox, also überall wo Firefox läuft. Aber es ist eine Web-App. Wieso läuft das nicht in anderen Browsern auch?
Das tut es ja. Also das ist es, diese Möglichkeit, dass das auch implementiert wird und diese ganzen Schnittstellen, da hat Mozilla schon versucht, das alles hinzukriegen. Worauf wir eigentlich hinaus wollen ist, ich habe ja selber so ein Firefox OS-Gerät hier zu Hause. Obwohl, warte mal. Vielleicht könnte ich auch einfach mal ganz kurz die neu entwickelte, das ist nämlich das eigentliche Thema, die neu entwickelte Diaspora Web-App ausprobieren. Hier live, ja. Auf the Radio CC natürlich. Also, es geht darum, Fla hat sich hingesetzt und hat gesagt, okay, oder Flo Bergen, wenn ihr ihn unter dem Namen eher kennt, hat gesagt, hey, wir würden jetzt mal irgendwie gerne so eine Diaspora-Web-App haben. Also eine App, die eben auf Firefox OS läuft oder eben auch auf dem Simulator und in Firefox selbst im Browser geht's auch. Und hat sich dann hingesetzt und hat die fertig gemacht. Und hat dann unter anderem auch darum gebeten, dass man doch Icons bräuchte und dass jetzt erstmal zumindest der Grundstock an Funktionen abgedeckt ist, nämlich das Ding ist einfach erstmal nur der Zugriff auf den jeweiligen Port, ne, und die mobile Seite natürlich. Und ansonsten, ja, war es das jetzt mit riesigen Features auch, ja? Also er speichert die ID, ja, ansonsten loggt er sich auch über die ganz normale Webseite ein. Das ist eben halt der Vorteil gegenüber solchen Android-Devices, dass man eben jetzt das einfach so durchziehen kann. Also man kann einfach die Webseite als App benutzen. Ja, da bin ich ja ganz froh, dass die Diaspora schon das anbietet.
Na gut, also ich kann ja auch jetzt bei meinem Android ein Lesezeichen auf dem Startbildschirm machen.
Genau. Und
dann habe ich auch quasi.
Ist damit durchaus vergleichbar, nur dass es eben hier nochmal die ganzen Sachen speichert, aber ich glaube, das kannst du ja in deinem Browser auch nochmal einstellen, dass er das auch nochmal speichert. Ne?
Ja, aber so. Eben, das wäre, also hier steht ja, you can install the application using Firefox on any platform you want. Aber ich habe auf meinem Handy, weiß gar nicht, ob ich Firefox drauf habe, sonst habe ich auch Chrome als Standardbrowser. Und wenn dann eine Web-App müsste ja eigentlich in jedem modernen Browser laufen.
Obwohl, ich glaube, ich bin mir noch nicht ganz, ich müsste dann nochmal nachgucken, aber soweit ich weiß, hat Mozilla es auch so eingerichtet, dass man im Großen, also das Schöne an den Web-Apps ist auch, dass sie eben plattformübergreifend in dem Sinne funktionieren, dass du Firefox auf dem iOS-Gerät hast und Firefox auf dem Android-Gerät und kannst trotzdem die ganz normalen Web-Apps von Firefox OS benutzen.
Ja, aber das wäre dann irgendwie eine Firefox-App und keine Web-App.
Das ist richtig, ja. Solange die Schnittstellen immer noch nicht übernommen worden sind von anderen Trägern, ist das richtig, ja. Deswegen, ich probiere das jetzt mal gerade hier, also runtergeladen habe ich es jetzt schon, logge mich mal hier kurz ein und dann sollte alles erstmal funktionieren. Mal gucken. Ja, und es funktioniert. Ohne großartige Probleme. Ich glaube,
das ist ja langweilig.
Ja, ne, blöd, ne, schade, jetzt funktioniert das auch noch.
Ich dachte die ganze jetzt irgendwie, dir stürzt das Handy ab oder irgendwas nee, Spannendes nicht. Passiert, aber nix.
Ah, NSFW, auch schön, ja, natürlich. Muss ja immer irgendwie
dabei sein. Kannst du NSFW auch auf dem Handy anschauen, ist das nicht
ja, toll? Ja, endlich, ach, das wollte ich schon immer mal tun. Nee, aber das ist schon ziemlich cool. Also es funktioniert sehr, sehr gut. Er speichert die ganzen Geschichten und ich mache jetzt einfach hier zum Beispiel mal die App aus. Sollte er eigentlich mich gleich einfach wieder wunderbar und fix einloggen. Bitte darum. Ja. Please select one of your handles. Ja, dann nehmen wir doch mal die. Und dann ja, läuft das. Ja, das ist echt. Also ich weiß nicht, der cached wahrscheinlich dann den Stream einfach nochmal und aktualisiert den dann. Ja, das ist schön. Also doch, muss ich so ganz ehrlich sagen, bringt schon Mehrwert, weil ich hatte das vorher, also ich benutze jetzt das Firefox OS Device nicht standardmäßig, sondern ich hab mir hier schon mal ein Lesezeichen auf meinem Desktop gemacht, also hier auf meinem, ja, auf meinem Smartphone-Desktop, weiß ich gar nicht, Homescreen, ja, jetzt war sowas. Und das hat nicht so doll funktioniert, ja, der muss ja dann halt die ganzen Sachen noch mitladen, hat ein paar Sachen nicht gecached und das wäre jetzt hiermit dann auch erledigt. Finde ich eine coole Sache. Und ist tatsächlich nutzbar, also es hat tatsächlich einen Mehrwert. Ja, also nicht, dass man denkt, das ist einfach nur die mobile Seite. Ist sie, ja, aber besser. Ja, okay, das soll es eigentlich gewesen sein. Also ansonsten hat noch jemand ihm, also hat Flabergen ja noch darum gebeten, dass doch gerne nochmal neue Icons dazu kommen müssten. Ja, also neue Größen von Icons von einem normalen Diaspora. Das sieht jetzt hier auf dem Device auch ganz nett aus, muss ich zugeben. Und Elias Schwertfeger hat dann ein kleines Diaspora-Icons-Zip zusammengestellt und auch Mark J. Cobbs und noch ein paar Leute und so. Und das war schon ganz nett und da könnt ihr eben euch die Sachen dann nochmal ziehen von dem Kommentar, den wir dann später in die Shownotes mit reinpacken. Gut, so, jetzt kann ich das immer hier ausmachen. Zack. Und dann sollten wir mal weitergehen. Nämlich gibt es ein paar neue Dinge zum Chat. Ja, also es gab, wir reden ja fast jede Sendung drüber, aber es gibt immer mal wieder so ein paar Neuigkeiten und es scheint sich tatsächlich diesmal wirklich was zu bewegen.
Echt jetzt? Ach, ja, diesmal also, so richtig?
So. Ja, so richtig. Also wir sind noch nicht dabei, dass sie jetzt irgendwas in Ruby programmieren, aber es geht wirklich schon, also für im Vergleich zu den letzten Malen geht's richtig ab. Ja, also kurze Beschreibung. Und zwar, im Moment ist eine wirklich interessante Diskussion am Laufen. Es gibt nämlich, versuchen das mal so untechnisch wie möglich zu machen. Es gibt ja unterschiedliche, na gut, wenn ich jetzt schon Protokoll sage, dann ja, das, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten miteinander kommunizieren. Ich kann über Skype kommunizieren, ich kann über Jabber kommunizieren, also auch einem anderen Protokoll, also XMPP. Ich kann über, was weiß ich, also ich kann in unterschiedlichen Arten und Weisen miteinander kommunizieren. Über IRC, wie auch immer. So, und WebRTC ist eine Art und Jabber ist eine Art. Und
da bei haben wir, glaube ich, auch schon darüber gesprochen, über
WebRTC. Genau, deswegen genau, WebRTC war zum Beispiel eine Alternative. Also WebRTC macht eine direkte Verbindung von Browser zu Browser. Ja, der Vorteil ist, ihr habt niemanden in der Mitte, der irgendwie eure Daten abfängt. Ja, also das heißt, es wird einfach eine andere Kommunikation aufgebaut. Während bei Jabber das so ist, dass eben noch ein Server in der Mitte sein muss. Ja, der dann eben die Daten weiterleitet und die Leute miteinander verbindet.
Nein, das kann den Vorteil, ich selbst unter Kontrolle habe.
Natürlich, das kommt natürlich noch dazu, das ist richtig, genau. So, der Punkt ist jetzt, vor allem kann man dann auch nochmal Ende-zu-Ende Verschlüsselung machen, damit das auch alles sicher ist und dann geht das eigentlich. So, der Punkt ist jetzt, die Frage war jetzt, was man einbaut. Also WebRTC hat zum Beispiel den Vorteil, dass es erstens sehr gut funktioniert, jetzt schon in zwei Browsern, also in Firefox und in Chrome, funktioniert das wohl schon ganz gut. Ja, auch fürs Smartphone funktioniert es schon ganz gut. Also wie gesagt, bei Firefox, auch auf dem mobilen Endgerät funktioniert das wohl schon. Das heißt, ihr braucht keine Skype-Software, um Videotelefonate. Also wirklich, ihr könnt dann Videotelefonate relativ einfach über den Browser machen. Indem ihr, glaube ich, einfach nur einen Link austauscht oder so, oder irgendwie eine ID austauscht und dann vernetzt ihr euch zueinander. Und das ist natürlich eine ziemlich coole Sache. Trotzdem ist dann eben das Problem, das bringt's jetzt nicht so viel, weil wir würden ja dann gerne doch irgendwie eine Verbindung da haben zu Jabber zum Beispiel. Ja, das heißt, ihr macht das dann so, ihr also die wir würden gerne eher Jabber einsetzen. Und die Frage war jetzt, ob man nicht irgendwie beides miteinander verknüpfen kann. Weil Jabber hat den Vorteil, dass eben sehr viele bereits es schon haben, ja, also den Messenger-Dienst oder das Protokoll. WebRTC noch nicht so viele und WebRTC auch noch nicht so weit entwickelt ist, aber WebRTC eben höchstwahrscheinlich die Zukunft ist und deswegen, ob man nicht so einen Mischmasch draus machen könnte. Jabber für die ganzen Textnachrichten und WebRTC für Video- und Audioübertragung. Ja, also darum ging die Diskussion. Ja, also es ging darum, ja.
Also bloß weil Jabber ja schon ziemlich viele haben, willst du dann quasi Diaspora nur noch so als quasi klein benutzen?
Das ist eben die Frage, was jetzt derzeit
passiert. Weil dann müsstest du quasi ja Diaspora dein Jabber-Passwort dann vertrauen.
Genau, so sieht, ja,
gut. Weil ich glaube nicht, dass Jabber irgendwie so eine API hat, wo man irgendwie Tokens generieren kann.
Obwohl, da müsste ich nochmal nachgucken. Also das kann ja nicht sein, dass jetzt bei jeder...
Wenn du halt dein bestehendes Jabber weiterverwenden wirst, weil das die Alternative wäre, dass jeder Pod einen Jabber-Server laufen hat, dann hätten aber jeder Diaspora-Nutzer automatisch hätte halt noch eine zusätzliche Jabber-Adresse.
Ja gut, aber das wäre jetzt noch erstmal ein anderes Problem. Nee, da kommen wir gleich zu. Das wird gleich nochmal angesprochen, ob jetzt XMPP oder nicht oder ob das sinnvoll ist, jetzt allen das zu geben oder nicht. Da kommen wir gleich nochmal zu, wie es mit der Sicherheit aussieht. Also die Frage war jetzt, benutzen wir jetzt WebRTC oder benutzen wir Jabber bzw. XMPP? Ja, also weil wir wollen ja auch zukunftsträchtig bleiben, sodass wir mit Skype und Co. mit, also auch später mit Facebook und mit WhatsApp irgendwie mithalten können, dass man dann sagen kann, hey, wir haben jetzt auch Videoübertragung, hey, und wir haben jetzt auch Audioübertragung, das ist alles ganz cool und fancy und toll. Und eben auch Text, ja, dass man
nicht da... Nicht so fancy, aber auch toll.
Ist auch fancy, wenn du die richtigen Icons hast, also die richtigen
Emoticons. Das ist aber kein Text mehr.
Ja, das ist schon richtig, schon grundsätzlich ganz, ganz gut. Aber wäre halt schön, wenn man das schon drin hätte, ne? Damit Diaspora auch in Zukunft konkurrenzfähig bleibt. So, da gab es jetzt eine riesen Diskussion drüber. Und daraufhin, also da war jetzt ein neuer Entwickler drin, der gesagt hat, hey, ich möchte euch helfen, das irgendwie umzusetzen. Ich habe schon mein Ruby, ein WebRTC-Ding da aufgebaut und ich würde das dann irgendwie dann machen. Ja, also er meinte dann, man sollte das splitten zwischen Jabber und WebRTC und so. Und dann kamen dann eben noch ein paar Entwickler dazu und haben dann gesagt, ja, Dann gab es, ob das so eine gute Idee ist, da müssen wir mal gucken. Und dann hat dieser neu dazugekommene Entwickler mehrere Leute angeschrieben. Also unter anderem eben einen anderen Entwickler, der für ein JavaScript-Modul für Jabber zuständig ist. Das heißt, du hast so einen kleinen Messenger auf deiner Seite. So ein bisschen, wenn ihr Etherpad oder Pirate, das Piratenpad oder sowas kennt, so ähnlich, ja. Das ist so ein bisschen einfach eingebaut, der Jabber-Chat. Ja, ihr braucht euch da einfach nur einloggen und fertig. Ja, das könnte man zum Beispiel als Webchat für Diaspora verwenden.
Dann, das wäre dann also JavaScript-mäßig?
Ja, ich glaube, es ist hauptsächlich JavaScript-mäßig. Es ist auf jeden Fall JavaScript. Müsste ich nochmal gucken. Also war auf jeden Fall irgendwie Convince.js, hieß das. Also es ist höchstwahrscheinlich JavaScript.
Na, wäre halt spannend, wenn da brauchst du direkt Java-Konto, also mit diesem JavaScript. Weil dann müsstest du wiederum das Passwort nicht an den Pod.
Genau das, ja. Also das heißt, man hätte auch da die Sicherheit gegeben, dass das Passwort auch bei euch bleibt und ihr das einfach nur von Browser zu Browser eben habt.
Ja? Das so. Ganze hat aber immer den Nachteil, wenn das halt Browser zu Browser oder weiß ich was ist, wenn du halt hinter irgendwelchen Firewalls hängst. Also zum Beispiel irgendwie in Firmen.
Ja, nee, es ist ja weiterhin, es ist ja ein Jabber-Client.
Ja, aber auch ein Jabber-Client geht nicht durch eine Firewall, durch die nur 80 und 443 zulässt. Also nur HTTP und HTTPS.
Das ist da halt die Frage. Das ist halt
ein Problem, dass der Jabber-Chat da nicht ginge, wenn das nur clientseitig wäre. Ja.
Genau. Das ist halt, das wären dann noch neue Probleme, die dann zukommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das dann in der Firewall nicht ordentlich arrangiert ist, dann ich glaube, dann kann man auch nichts mehr machen. Entweder geht man jetzt auf Sicherheit ein und sagt, hier, wir machen das per JavaScript und speichern das Passwort lokal auf deinem Rechner, auf deinem Smartphone, damit du sicher bist und damit wir dein Passwort nicht wissen und machen dann eine schöne Implementierung in Diaspora. Oder wir machen jetzt hier einen Webclient, der halt durch alle Firewalls vielleicht durch kann, aber wo wir dann dein Passwort rauskriegen und ist vielleicht auch nicht so doll.
Wenn jeder Pod einen Java-Server hätte, dann wäre das ja kein Problem, weil dann wäre das Passwort das Diaspora-Passwort, das weiß der Bot ja eh, beziehungsweise er weiß es nicht, es ist ja verschlüsselt, aber bei jeder Anmeldung weiß das quasi kurz.
Ja gut, der Vorteil wäre aber vielleicht noch, wenn das auch noch in einem Webclient, also so wie ich das auch verstanden habe, ist der Entwickler jetzt auch mit auf Loom.io angemeldet und hat sich jetzt in die Diskussion mit eingeschaltet von Convince.js, diesem Webclient, und hat das auch angeboten, dass er das anpasst oder sogar noch verbessert, dass er da auch eine Jingle-Unterstützung untersetzt. Jetzt muss man wissen, Jingle ist die, ist das nicht auch ein Protokoll? Ja, ne? Ist das nicht obendrauf gesetzt, so Add-on für XMPP?
Ich hab das schon mal gehört, aber ich hab damit.
Also Jingle ist quasi, Jingle ist einfach nur dafür da, damit es. Jingle ist einfach nur dafür da, dass es eine Audio- und Videoübertragung geben kann. Also das, was ihr bereits schon von Skype kennt, ja. Quasi die Funktion, die WebRTC standardmäßig mitliefert, die müssen bei XMPP und Jabber nochmal nachinstalliert werden. In Anführungszeichen.
So, oder war Jingle das, was ich mal ausprobiert habe, was dann so lustig funktioniert hat?
Weiß ich nicht mehr. Ja, das kann sein, wenn du das unter Jitsi ausprobiert hast.
Jitsi, also so viel verschiedenes Zeugs, ich habe den Überblick verloren.
Nicht so schlimm. Wir bleiben einfach bei XMPP und Jingle, weil das ist jetzt das Hauptaugenmerk. Es geht darum, dass wir Video und Audio, also Textübertragungen machen wir über XMPP und Jingle ist quasi das Add-on dafür, damit wir auch noch Audio- und Videoübertragungen absolvieren können. Und das soll halt alles in den neuen Client als auch in Diaspora irgendwie integriert werden. Und die Frage ist jetzt,
Jingle ist eine XMPP-Extension.
Also eine Erweiterung.
Okay. Jingle ist binäre Datenübertragung in XMPP und wird vor allem für Audio-Video verwendet und von Google entwickelt.
Genau.
Schreibt der Deus.
Ja, danke sehr. Genau so ist es. So, und das Schöne ist jetzt, wenn wir jetzt schon einen Webclient haben, der XMPP kann, dann müsste dieser Webclient nur noch Sachen mit dazu einbauen, die auch die Videoübertragung ermöglichen. Und das heißt, also Video- und Audioübertragung ermöglichen. Und das heißt, wir hätten quasi schon mal einen Webclient, ja, den jeder nutzen kann. Und wir hätten den Vorteil, dass wir schon bereits einen Entwickler haben, der sich damit beschäftigt, separat, ja, oder wo dann eben noch ein paar Leute helfen können, die vielleicht eher JavaScript als Ruby können. Und wenn das implementiert ist, kommt das sogar allen zugute, weil jeder kann dieses Convince.js ja weiterhin nutzen. Ja, das heißt nicht nur, das hat nicht nur den Zweck, dass das Diaspora dient, sondern es dient dann alle, dient dann allen. Und dann gibt es natürlich noch Strove.js, glaube ich, ist es. Das ist dann auch nochmal ein Programmpack, ein Päckchen, ja. Also genauso wie Convince.js der Webclient ist, es baut Convince.js auf Strove.js auf. Boah, so viel Zeug. Der Entwickler hat sich übrigens auch in die Diskussion mit eingeschaltet. Und Strove.js ist dafür da, dass es überhaupt eine Verbindung, XMPP-Verbindung gibt zwischen, also dass das überhaupt möglich ist. Ja, das heißt, ihr habt einmal im Hintergrund die ganze Technik, ja, Strove.js sagt, ey, ich bin ein Client und ich sende jetzt eine Nachricht zu meinem Kollegen. Ja, das macht Strove.js. Und der Webclient ist quasi so ein bisschen wie die Schablone vorn. Ja, also das Aussehen. Mehr oder weniger vor allem Design. Und das macht der Webclient und das ist Convince.js. Und diese beiden Entwickler haben sich da eingeschaltet und haben gesagt, hey, machen wir. Ja, also wir besprechen jetzt noch einmal die Einzelheiten, wie wir genau das machen wollen. Und dann ziehen wir das durch. Und anschließend gab es dann eben auch noch die Diskussion, Moment mal, wie ist das denn jetzt? Können wir jetzt einfach sagen, okay, wir wollen eine freie Wahl für die Podmins haben, ob die jetzt einen XMPP-Server zusätzlich aufbauen oder nicht? Oder wollen wir es einfach irgendwie direkt in Diaspora zwangsmäßig integrieren in irgendeiner Form? Und es ist tatsächlich so, dass die meisten einfach gesagt haben, wir müssen es irgendwie zu den Pods zwangsweise integrieren.
Halt, eben, wenn du sagst, eben, du machst nur irgendwie so einen kleinen, also keine große zusätzliche Anforderung für den Pod, wird das halt quasi mehr Anforderungen auch für den kleinen. Also wenn du es zum Beispiel mit nur JavaScript lösen würdest. Andererseits, wenn du halt eben jedem Diaspora-Server noch ein XMPP mitgibst, dann wird halt der Pod komplizierter.
Durchaus, klar. Der Punkt ist aber auch, man muss ja überlegen, die Leute kommen von Facebook zu Diaspora und müssen sich dann erstmal mit der Chat-Struktur auseinandersetzen. Also es ist ja schon allein eine Herausforderung für viele, sich mit der eigentlichen Struktur von Diaspora auseinanderzusetzen, dass eben der Kollege, der sich gleichzeitig angemeldet hat, nicht sofort erkennbar ist, dass er da ist. Und dass man sich nicht sofort zu dem connecten kann. Das muss man erstmal erklären. Und wenn man denen dann noch erklären muss, ey, du musst dich aber an einem separaten Pod oder sagen wir mal noch einen separaten XMPP-Server anmelden, dann funktioniert das gar nicht.
Also ich fände es schon am besten, wenn jeder Diaspora-Pod automatisch einen XMPP-Server mit bei hätte. Also wenn ich jedem meiner Benutzer automatisch XMPP anbieten könnte.
Wenn der Pod das jetzt selber dabei hat oder wenn du das jetzt separat anbieten würdest?
Also entweder wenn das Pod das selber kann oder ich das einfach anbieten kann, dass es mit Diaspora verknüpft wird. Also ich habe einen Java-Server, aber ich will da nicht irgendwie, dass man da sich nochmal separat registrieren muss.
Nee, genau. Das wäre die eine Überlegung, eben, dass sie einige Leute, die das können, ja, sich einen XMPP-Server dazuschrauben und dann es da irgendwelche Skripts oder sowas gibt, die das Ganze direkt verbinden, ja. Also, dass du da so wenig Aufwand wie möglich hast. Aber die Überlegung ist eher dahingehend, bisher zumindest in der Diskussion, die wird ja auch noch weitergeführt, dass man sagt, wir müssen das irgendwie in den Pod integrieren, weil es geht gar nicht anders.
Finde ich gut, finde ich auch so.
Ja,
sagt es wird zwar kompliziert. Das muss integriert sein.
Ja, weil es funktioniert sonst nicht anders. Klar müssen wir dann solche Riesenserver wie John Diaspora platt machen, weil das auf Heroku nicht funktioniert, ja. Aber dann ist halt, ne, und es wird auch nicht einfacher, dadurch einen Diaspora-Server aufzusetzen. Aber wenn das drin ist, ich glaube, erstens hat dann jeder XMPP. Man müsste sich mal vorstellen, dass es solche Ausmaße annimmt wie Facebook. Jeder hat XMPP und du kannst ja aussuchen, über welchen Client du das machst. Und du kannst jeden erreichen.
Naja, also die Pod-Installation an sich muss nicht zwingend komplizierter werden, wenn du einfach irgendwie eine Dependency mehr hast. Du kannst sie aber jedem normalen Linux über einen Paketmanager installieren. Dann hast du noch irgendwie eine Config, die du vielleicht einfügen musst, das kann man mit einem Wiki dokumentieren, machst du Copy-Paste, passt, läuft.
Genau das. Deswegen, nein, es geht einfach auch, die Entwicklung von Diaspora wird dadurch natürlich nicht einfach, weil irgendwann wollen wir wahrscheinlich auch mal OTR irgendwann mal integrieren, beziehungsweise die XMPP Foundation, die arbeitet ja derzeit, oder sagen wir mal, viele Entwickler arbeiten derzeit daran, dass bald XMPP standardmäßig verschlüsselt wird, bis dieser Standard aber irgendwann übernommen wird.
Halte ich für sinnvoller als OTR.
Ja, aber vielleicht wird es auch OTR. Also das ist dann die Frage, wie man das macht.
Naja, ja. OTR hat eben einfach noch den Fehler, dass das nicht mit mehreren Clients funktioniert. Nicht richtig.
Richtig, wenn das aber standardisiert ist, dann muss das halt mit jedem Client funktionieren und dann muss ich auch Empathy umgucken.
Das ist, wenn ich zwei Rechner habe, auf beiden habe ich Pitching mit OTR. Ich kann da nicht schlau hin und her switchen.
Das ist richtig, aber vielleicht gibt es da Möglichkeiten, dass XMPP das dann miteinander regelt. Das ist kein Problem.
Das müsste OTR regeln. Und das ist aber nicht das Design von OTR. Das heißt, OTR fällt quasi weg.
Ja gut, also das sollen die dann machen, ja? Das ist ja jetzt erstmal noch Zukunftsmusik. Also wie genau sie das machen. Nur eine End-zu-End-Verschlüsselung wäre schon toll, ja, weil muss man dann sehen. Ja, also aufwendig, schwierig vielleicht nachzuvollziehen, aber im Großen und Ganzen kann man so zusammenfassen. Neue Entwickler sind dabei, separate Bereiche für den Chat fertig zu machen. Und es könnte sein, dass, wenn das auch noch ordentlich bei Diaspora im Code selbst implementiert ist, also wenn man wirklich da einen eigenen XMPP-Server direkt in Diaspora integriert, es gibt da, wie gesagt, wohl schon Möglichkeiten und Überlegungen, dass es da von Ruby, von der Programmiersprache schon Vorgaben gibt. Wenn das implementiert ist, ich glaube, dann wird's richtig fancy. Ja, dann wird das richtig, und vor allem dann auch noch Video- und Audioübertragung, ja. Das wäre ja faszinierend, weil dann könnte man theoretisch auch den ein oder anderen mal viel besser in eine Sendung holen. Theoretisch. Ja.
Ja. Python-Fan schreibt gerade noch, war die Verschlüsselung in XMPP, um die es geht, nicht Client, Server, Client, also hier zwischen jedem einzelnen Knotenkreis dazwischen. Ich meinte das auch so. Also ich habe jetzt auch schon SSL quasi, mindestens von mir zum Server. Das kann ich aber beeinflussen. Der Rest ist aber nicht Pflicht. Also das zwischen den Servern und bei halt meinem Gesprächspartner zwischen seinem Server und seinem Client auch SSL ist ja quasi nicht Pflicht besetzt, dass das einfach Pflicht wird.
Ja, das wäre natürlich schön zu sehen. Deswegen, also über die Jabber-Geschichte, ich glaube, da sprechen wir dann erstmal nächstes Jahr drüber, weil es gibt dann nochmal einen Kongress, wo genau das angesprochen wird. Das war jetzt derzeit nur die Vorbereitung von einigen Entwicklern und so eine Riesenaktion eben zu starten, zu sagen, hey, wir haben hier schon mal was fertig, ja, also wir zeigen euch jetzt mal, wie wir es gerne hätten und wie wir es überlegt haben. Und dann wird das im Kongress dann wahrscheinlich nochmal besprochen. Oder Konferenz oder was das ist. Und dann wird das nochmal spezifisch wahrscheinlich irgendwann in XMPP erscheinen, wenn wir ganz viel Spaß dran haben. Ja, so, dann gibt es heute oder gestern? Gestern kam das doch zum ersten Mal, ne? Warte mal. Ja, vor einem Tag, genau. Und zwar, Geraspora wird alt? Ja, 3 Jahre. Und zwar hat da der Dennis Schub... Wurde 3 Jahre alt. Und der werte Herr Schubert hat natürlich dazu einen Text geschrieben. Und da das jetzt nicht allzu viel ist, finde ich, kann man das durchaus mal vorlesen. Heute vor exakt 3 Jahren hatte ich die Idee, ich könnte doch neben joindiaspora.com und Diasporg auch einen Pod installieren mit Hardware, die in Deutschland steht. Getrieben wurde ich von der Neugier, dem Interesse, ein weiteres Projekt anzufangen und ein bisschen Sorgen um meine privaten Daten. Also registrierte ich mir eine Domain und installierte einen Pod. Der Projektname war damals übrigens noch nicht Geraspora, sondern Gaspora, was allerdings verworfen wurde, weil der Name so schlecht auszusprechen war. So entstand also Geraspora. Ich wusste nicht, wie sich das Projekt entwickelt und ich dachte auch nicht, dass das Projekt länger als ein Jahr überlebt. Nun, heute sind es 3 Jahre. In diesen 3 Jahren habe ich einige neue Leute kennengelernt, die mir viel, viel bedeuten und ich hoffe, ihr habt auch Leute kennengelernt, die euch viel bedeuten. Teilt doch eure Geschichten mit uns, wenn ihr wollt. Die Diaspora-Community ist nicht groß, aber die Leute darin sind umso größer. Ich weiß nicht, wie sich unsere kleine Welt hier in der Zukunft entwickeln wird, aber ich bin optimistisch, dass unsere Welt sich gut entwickeln wird. Vielen Dank an euch alle für die letzten 3 Jahre. Machen wir doch einfach so weiter wie bisher. Beste Grüße, Dennis.
Ach.
Schön, ne? Oh. Und dann gab es dann noch so Geschichten. Also ich glaube, Elias Schwertfeger hat noch ein bisschen was dazu geschrieben. Der Riuno Ki, die war ja auch ein bisschen, der Armin Sommer und ach, alles. Also da gab es ganz, ganz viele Kommentare zu und wahnsinnig viele Likes natürlich. Ich weiß nicht, wir sind jetzt bei 55 Likes und 17 Reshares und 34 Kommentaren. Also das ist schon gut besucht gewesen. Und deswegen, wir werden das einfach mal als Link hinterlegen, wenn ihr da noch ein bisschen was zu schreiben wollt. Und ja, sagen dann erstmal herzlichen Glückwunsch, Geraspora. Und danke, Dennis, dass er so einen tollen Pod aufgebaut hat. Weil dem habe ich mich dann persönlich ja auch schließlich angeschlossen. Ja, weil er eben so stabil ist und weil er eben so super läuft und ach ja. So, aber das weiß ich nicht. Wie lange gibt's jetzt Nerdpol CH schon? Noch nicht ein Jahr, oder?
2 Jahre oder ein bisschen mehr.
Schon?
Ja.
Wow, okay.
Irgendwann im September vor 2 Jahren, glaube ich.
Ach Mensch. Ja, haben wir eigentlich einfach dann vergessen, ne? Dann machen wir das nächstes Jahr.
Ich hab das selbst vergessen. Ja, eigentlich denke ich ja dran, weil dauernd kommt diese scheiß Erinnerungsmail für das Zertifikat. Daran könnte ich das eigentlich rausfinden.
Ja. Okay. Gut.
25.09. kam das zu Januar. Ach so, ja, da habe ich es zuletzt aktualisiert. Aber das ist jetzt nicht das genaue Datum, aber irgendwann September vor 2 Jahren.
Ja, da kannst du ja trotzdem mal demnächst mal demnächst im Sinne von nächstes Jahr, wenn es zu der Zeit wieder interessant wird, mal einen schönen Beitrag raushauen. Ein bisschen feiern. Yay, 3 Jahre lang Nordpols, ja. Naja, gut, gucken wir
mal. Naja, ich weiß auch nicht, was für ein Datum ich da genau nehmen soll, weil erstmal habe ich es installiert, da habe ich es kaputt gemacht, da habe ich es irgendwie wieder hingebogen, da muss ich alle Benutzer löschen und dann irgendwann lief's.
Du bist doch eher auf Oktober verschieden. Nein, wir gucken mal. Ne? Ist auch vielleicht gar nicht mal so wichtig, aber war auf jeden Fall ein schöner Anlass, um die Geschichte von Geraspora mal ein bisschen aufzudröseln. Jason Robinson haben wir öfters mal zitiert und ist unter anderem Entwickler bei Diaspora, der auch auf Lumio relativ aktiv ist. Und er hat jetzt vor kurzem also vor 3 Tagen, um genau zu sein, hat einen Beitrag geschrieben zum Thema Central Hub, so wie er es nannte. Und im Großen und Ganzen soll es eigentlich nichts anderes sein als ein zentraler Knotenpunkt, wo Informationen von verschiedenen Pods zusammenlaufen. Zum Beispiel Statistiken oder was er dann später in den Kommentaren nochmal zusammenfasste, wie Spambots oder Spam-Accounts. Ja? Und dass man dann eben jeder Pod dann eben Informationen herausziehen bzw. reingeben kann, ohne dass es irgendwie die Infrastruktur von Diaspora kaputt macht. Ja? Könnte man vielleicht so ähnlich sehen wie Pod-Uptime, nur eben, dass es untereinander unter den Pods viel mehr Möglichkeiten dort gibt. Ja, also bessere Möglichkeiten, um Informationen auszutauschen. Die Frage ist halt, ob das gewollt ist. Und derzeit ist
naja, so Statistiken waren ganz interessant, halt, wenn jeder Pod mal so seine Anzahl Beiträge, seine Anzahl Benutzer und so weiter da hinschieben würde. Da sind ja dann keine persönlichen Daten drin, aber so wie Spam-Accounts finde ich dann schon wieder gefährlich, weil da ist die Frage, wer kann die da eintragen, wie werden die da eingetragen?
Ja, das ist halt
dann die Frage. Wenn es reicht, dass ein Pod da die einträgt und dann werden die von allen anderen Pods ignoriert oder so irgendwas, da sehe ich schon wieder den Missbrauch kommen, aber...
Naja. Ich sehe das schon. Ja, deswegen, das war halt nur ein Beispiel.
Aber so eine zentrale Statistik, weil es gibt ja mehrere Statistiken, wie viele Pods gibt, wie viele Benutzer gibt und so weiter. Mhm. Aber das sind alle Schätzungen. Wenn man sowas mal mit richtigen Zahlen machen könnte, wäre das schon ganz interessant. Also ich mag ja Statistiken. Nehmen, da finde ich jetzt nichts Schlimmes dran, wenn jeder Pod halt seine Anzahl Benutzer irgendwie da hinschiebt.
Es gab dann eine kurze Umfrage von 2 Tagen, irgendwie komisch, und zwar kam dann die Frage auf, braucht denn Diaspora überhaupt Statistiken?
Brauchen nicht, aber nice to have.
Ja, genau, so, und inwieweit, und ne, Name, URL des Pods, was haben wir noch, lokaler Nutzer, wie man sich da registriert, also man kann dann eben seinen Pod dort registrieren, ähnlich wie bei PodUptime. Und ja, er hat das irgendwie nach einem Tag oder zwei jetzt schon, also nach 2 hat das jetzt geschossen. Und es ging, ja, 7 Leute waren dafür, 5 Leute dagegen und 2 wussten noch nicht so ganz. Und naja, okay. Auf jeden Fall hat er jetzt gesagt, er macht das in seinem eigenen Repository. Also er macht das bei sich in Anführungszeichen zu Hause. Er probiert das mal rum, ob sowas möglich ist. Also möglich bestimmt, aber wie er das dann genauer zusammenkriegt, die Informationen, und wie das dann am Ende aussehen könnte. Und dann gäbe es dann nochmal eine genauere Umfrage wahrscheinlich, ob man das einführen sollte oder nicht.
Entweder muss es im Diaspora-Code eingebaut sein, dass halt Diaspora diese Infos irgendwo hinschiebt, oder es muss halt irgendwie eine Schnittstelle geben, wo man das von außen abrufen kann, also irgendwie JSON oder sowas.
Ja, oder einfach eine direkte Connection zu dem Server. Ne? Also, dass man
Diaspora das zum Server schieben, oder der Server muss es holen kommen.
Ja, ich denke mal, es wird eher so sein, dass Diaspora das dann da hinschiebt. Aber da gucken wir mal.
Ja.
Das sollen die dann alles da unter sich ausmachen. Aber die Idee finde ich auf jeden Fall mal nicht schlecht, dass man so ein bisschen Überblick hat. Und man sieht ja auch an PodUptime, dass solche...
Aber auch weil, wenn es der Server eben da hinschiebt, dann muss man sich gar nicht registrieren. Dann macht es der Pod ja auch schon automatisch.
Ja, die Frage ist halt, also das soll so ein Opt-in sein. Ja, also dass man dann eben das an- oder ausstellen kann, ob da Informationen hingeblasen werden oder nicht.
Naja, wenn da nur die Anzahl Benutzer oder sowas dahingeschoben wird.
Ja. Wie gesagt, soll trotzdem ja, ne, jeder Pod für sich selber dann machen. Weil ich meine, das mag zwar alles ganz hübsch sein, wenn das nur so Daten sind, aber das wird ja auch aufgelistet. Und ich meine, wenn ich jetzt einen privaten Familienpod habe, ja, dann ist das vielleicht durchaus interessant, dass da jetzt 4 Leute darauf sind. Aber ich möchte trotzdem nicht, dass diese Information, dass dieser Pod überhaupt existiert, großartig, dass das jetzt im ganzen Netzwerk klar ist.
Naja, sondern, spätestens, ne, wenn du Kontakt hast, ist das im ganzen Netzwerk klar.
Im ganzen glaube ich auch nicht.
Aber halt überall da, wo du Kontakte hast.
Klar, aber wenn das interne Netzwerk doch relativ gering ist, wie gesagt, gehen wir jetzt mal davon aus, wenn es mal so wäre, dass jede Familie oder jeder Haushalt in irgendeiner Form mal einen eigenen Pod hätte, und dann würden sich halt trotzdem immer nur so einige miteinander austauschen, ja, und der Austausch von Posts und so weiter würde nicht gleich über so eine riesige Masse gehen. Ja, schöne Idee, und dann gucken wir mal, was daraus wird. So, ansonsten haben wir noch einen kleinen Link-Tipp, das wäre es dann auch heute jetzt mit der Kategorie, und zwar Sarah May, die früher mal mitgearbeitet hat. Ich glaube, die hat auch teilweise Designgeschichten gemacht bei Diaspora, hat öfters mal auch Werbung für Diaspora gemacht und hat jetzt vor kurzem mal wieder einen Beitrag über Diaspora gepostet, und es geht in erster Linie um MongoDB und wie man es verwendet oder nicht verwendet, und hat dann nochmal ein paar Sachen aktualisiert und hat Diaspora nochmal zusammengefasst, wie genau es funktioniert, nochmal ein bisschen Werbung gemacht. Und im Großen und Ganzen relativ technisch. Wer also ein bisschen Interesse daran hat, kann sich
und da... Und wieso man keinen MongoDB verwenden soll.
Ja, zumindest vor allem jetzt für Diaspora. Und wer da Spaß dran hat, der kann sich das dann später bei uns in den Shownotes angucken. Aber damit wären wir durch.
Jo.
Blick aus dem Fenster.
So, nächste Kategorie.
Genau. Und da haben wir mal wieder das alte WhatsApp-Thema. Ja, ich hau immer so gerne auf WhatsApp drauf, weil WhatsApp derzeit das genau dasselbe, denselben Rush erfährt wie Facebook. Ja, hast du WhatsApp? Nein, habe ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ja, und einfach fast jeder davon ausgeht, dass man WhatsApp hat. Und deswegen müssen wir da jetzt auch gegen angehen, in irgendeiner Form. Und es ist jetzt nicht so eine mega Skandal-News, aber es ist schon was zum drauf aufmerksam machen. Im Moment aber erstmal nur für die iPhone-Nutzer. Und da muss ja sowieso immer drauf aufmerksam machen.
Ja, aber also ich finde es ja nicht mal so ein Problem von WhatsApp, sondern mehr so vom iPhone beziehungsweise von dem ganzen Cloud-Gedöns.
Obwohl, WhatsApp könnte das aber deutlich sicherer machen, wenn sie denn wollten. Aber scheint wohl derzeit nicht so unbedingt der Fall.
Naja, wieso muss jede App das machen? Und erneut kann ich mein ganzes System verschlüsseln.
Ja, natürlich. Aber, weil das halt unter einem iPhone so ist.
Ja, weil es iPhone ist und weil die das dürfen oder so.
So ähnlich, genau. Und weil du fürs iPhone auch kein alternatives Betriebssystem findest und so. Gut, also, es geht um die Backup-Funktion, die iOS anbietet. Ja, also WhatsApp hat da jetzt wohl eine Schnittstelle gebaut. Hey, ihr könnt jetzt eure ganzen WhatsApp-Daten backuppen. Ja, euren ganzen Zugang könnt ihr jetzt schön auf die iCloud packen. Ja, und dann ist das da alles drauf und alles ist super. Ja, und wenn euer Gerät mal kaputt geht oder keine Ahnung, dann könnt ihr trotzdem noch die Daten davon abrufen.
Ist das freiwillig? Also wenn du so sagst, ihr könnt?
Das ist freiwillig. Das ist durchaus freiwillig. Also ich weiß nicht, ob der ich bin mir nicht ganz sicher, ob der iCloud-Account wirklich freiwillig ist, weil der ist ja angebunden an die Apple-ID, genau.
Ja.
Aber die Backup-Funktion in WhatsApp ist durchaus freiwillig. Trotzdem kann man ja durchaus darauf aufmerksam machen, weil die Leute, das ist aber spannend und das ist aber interessant.
Das ist nicht verschlüsselt, aber alles andere, was man in diese iCloud backupt, ist auch nicht verschlüsselt. Also
da kommt jetzt eben hin. Also die Datenbanken, die auf eurem iPhone sind zum Thema WhatsApp, ja, also Nachrichten, Kontakte und so weiter, die sind einfach in Klartext auf eurem iPhone drauf. Und wenn ihr das backupt, dann könnte iCloud bzw. Apple das einfach rauslesen, ja, wo alle Daten wunderbar fein säuberlich mit allen Informationen, wann, wie, mit wem, mit
Telefonnummer. Aber die können das doch eher auf deinem iPhone auslesen.
Wenn sie eine direkte Verbindung dazu aufbauen, das ist richtig, ja. Theoretisch. Aber da müssten sie, glaube ich, erst direkten Zugriff auf diese Teile haben. Aber bei der iCloud ist es ja so, die haben das dann für ewig gespeichert. Und du schickst es denen auch noch freiwillig dahin.
Ja, schon, aber wenn sie wollen, können sie es auch holen kommen. Ich glaube nicht, dass das ein Hindernis für die ist.
Nö, das stimmt wohl. Nö, aber man kann ja, aber das ist ja erstmal das, was wir wissen. Ob das jetzt für die ein Hindernis ist, die direkt zu holen, ist ja erstmal irrelevant, weil das ist jetzt etwas, was man nachweisen kann, dass auf jeden Fall da Klartextinformationen von WhatsApp in die iCloud einfach reingezogen werden und höchstwahrscheinlich ausgelesen werden könnten. So, diese Funktion.
Ich finde es ein allgemeines Problem von der Cloud. Also alles, was du in diese Cloud speicherst, ist erstmal unverschlüsselt.
Ja, es ist auch einfach, wird ja auch nirgendwo dann dargestellt, so von wegen, wir speichern jetzt die ganzen Sachen da auch per Klartext. Ja, ich meine, ich kann ja trotzdem mit TrueCrypt irgendwelches Zeug verschlüsseln und das in die Dropbox packen, ja. Mhm. Das wird jetzt, glaube ich, nicht so das Riesenproblem.
Hast du auf dem iPhone TrueCrypt?
Das wäre sowieso mal eine coole Idee. Mal gucken, ob es für iOS TrueCrypt gibt.
Aber jetzt angenommen, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit iPhone, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Funktion gibt, dass du hier halt irgendwie deine Foto-App hast da, wo du Fotos machst und dann kannst du einstellen, ja, speichere alle Fotos auch noch auf der iCloud. Ja, das ist auch so. Alles unverschlüsselt. Und da sagt die auch, warnt dich auch niemand, dass das nicht verschlüsselt wird. Also da müsste einfach irgendwie eine allgemeine Warnung hin oder die ganze Cloud-Scheiße muss weg.
Ja. Theoretisch genau das. Aber da du ja, also auch bei einem Android-Gerät, wo du gerade kritisiert hast, ja, Apple könnte ja auch. Das ist
auch einfach, so, ja.
Ne, da kann das genau dasselbe passieren, nur dass du eben jetzt hier, also dass er sich
aber zum Beispiel direkt die Daten. Aber da kann ich eine OnCloud dahinter hängen und die habe ich dann wieder selber im Griff.
Naja, solange du trotzdem noch das normale Android auf deinem Handy hast mit dem Google Play Store und Co., ist das immer so eine Sache. Ja,
also, ja dann kannst du Google auch holen kommen, die genau, ganzen WhatsApp-Daten, ja. Die da rumliegen.
Solange du kein 200-Mod auf deinem Rechner, also auf deinem Smartphone hast und das auch unabhängig vom Play Store benutzt, sieht schwierig aus. Deswegen, man muss im Allgemeinen aufpassen, aber da war es jetzt mal ein Beispiel dafür, dass in solchen super tollen Funktionen wie Backup, ja, ganz schnell mal so, hey, hab deine Daten. Bam.
Ja, Python-Fund meint auch, dass ich recht habe. Also er schreibt, also ist doof, aber kein Fehler von WhatsApp.
Nee,
also kein direkter Fehler von WhatsApp.
Wie gesagt, der Vorschlag wäre, es einfach verschlüsseln halt zu lassen. Es gibt halt
wohl noch andere Leute wie du, die gerne auf WhatsApp rumhacken. Aber da kann jetzt meiner Meinung nach WhatsApp, ja klar, sie könnten es verschlüsseln, jo. Aber es ist der falsche Ansatz. Weil dann wäre zwar WhatsApp sicher, aber alles andere wäre immer noch genau gleich unsicher.
Die iCloud an sich, ja, das ist schon richtig logisch. Ja, man muss es, aber ja, man muss es den Leuten ja nicht einfacher machen als nötig.
Ja.
So, also. Einigen wir uns einfach darauf, Privatsphäre ist wichtig. Egal, wer daran jetzt schuld ist. Ja,
ja Probleme an der Ursache anpacken.
Ja, klar, aber du kannst halt nicht immer alles gleich ändern. Das wird schwierig. Versuch mal Apple zu ändern. Ich meine, wer sich sowieso ein iPhone holt, der weiß eigentlich schon, dass da die ganzen Daten rausgezogen werden, wie ja, sonst was.
Ja, da kann ich gerade auch noch WhatsApp benutzen, ist eh egal.
Bei Google sollte man das eigentlich auch wissen. Boah, Überleitung. Und zwar hat Fefe vor kurzem mal wieder ein Google-Datenkraken-Update rausgezogen und das ist vielleicht schon ein bisschen interessanter. Wenn man ein Android-Phone von einer Telefonnummer aus anruft, die mit einem Google-Plus-Account assoziiert ist, wird dessen Foto angezeigt. Und noch härter, Google prüft jetzt per Android, ob du in einen Laden gehst, für den sie dir Werbung angezeigt haben.
Cool.
Ja, okay, gut. Ja, ist klasse, ne?
Ist ja, ganz toll. Also ist irgendwie schon dreist, aber... Das dann gehen sie bestimmt zu einem Laden und sagen, der war bei dir im Laden, du musst uns jetzt bezahlen, weil die Werbung hat Erfolg gezeigt.
Ja, wahrscheinlich. Ja, wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann noch dazu.
Wozu sollen sie das sonst tracken?
Naja, ich kann mir eher vorstellen, dass sie einfach zeigen wollen, dass es funktioniert, ihre Werbung da anzuzeigen. Ja, dass diese Aufmerksamkeit durch Google AdSense oder was auch immer, dass das wirklich funktioniert, einfach um das nachzuweisen.
Ja, aber also man kann doch mit dem auch Geld verdienen. Also
ja, das ist es seit Jahren macht.
Es gibt ja auch mehr, wenn du auf einen Banner klickst, gibt es ja auch mehr Geld quasi, als wenn du den noch anzeigst.
Genau.
Das ist dann wie, wenn du in einem Laden wirklich bist, dann
geht's nochmal los.
Ja.
Genau.
Das ist ja noch besser, als wenn du nur darauf geklickt hast.
Uiuiui.
Also. Finde ich irgendwie lustig.
Ja, ich finde das überhaupt nicht lustig. Aber gut, ich habe ja das Problem damit beim Android nicht. Ja, weil das ist ja CyanogenMod. So, aber hier die Geschichte mit dem Google Plus Account fand ich jetzt auch schon ziemlich heftig. Ja, weiß ich nicht, dann hast du halt mal irgendwann einen Google Plus Account gehabt oder benutzt den nicht, ja. Auf einmal ruft dich jemand an, der irgendwie aus Google Plus kommt und dann siehst du dann das Icon von dem. Finde ich schon grenzwertig. Also,
naja.
Nur einfach mal wieder, um auf den neuesten Stand zu kommen.
Aber Google, das Foto hat man ja freiwillig auf Google Plus hochgeladen. Also
ja, es geht einfach nur darum, dass wenn du selbst kein, also es geht ja jetzt darum, dass wenn du selber keinen Google Plus Account hast, aber jemand einen Google Plus Account hat und der dich anruft,
dann siehst du sein Foto. Ist ja sein Problem und nicht dein Problem. Also du hast ja nur einen Vorteil, wenn dir sein Foto angezeigt wird.
Ja.
Es sei denn, er lädt da irgendwelche Bilder hoch. Aber ich glaube, dazu gibt es Richtlinien bei Google Plus.
Diese aber es geht doch einfach auch darum, dass wenn dich jemand anruft, der einfach nur du hast ein Android-Gerät, er hat auch eins und hat einen Google Plus-Account und er ruft dich einfach an, das allererste Mal überhaupt, also jetzt auf dem neuen Android-Device, dann gibt es eine Verknüpfung. Ja. So oder so. Ja, aber in dem Fall gibt es halt dann auch noch wahrscheinlich dann noch mehr Werbung für Google Plus. Hey, wir haben bereits schon Freunde von dir festgestellt, die bei Google Plus sind. Dann komm doch auch zu uns und so. Also es geht immer weiter.
Das ist lustig, das heißt, allen Leuten telefonieren die mit dem Handy, das ist blöd. Aber das
ja, wer kennt das
nicht? Das heißt, alle Leute sind jetzt meinen geilen Tux da auf dem Handy, dann wenn ich die anrufe mit dem Handy.
Ja, die werden sich freuen. Cool. Das reicht mir schon, wenn die Leute mich bei Steam sehen. Ja, habe ich auch einen tollen Tux. Das ist auch alles gut. Da bin ich dann noch zufrieden mit. Okay, gerade Google, ja, beschweren sich. Das ist die nächste News. Beschweren sich jetzt darüber, dass also haben jetzt mal geäußert, dass denn die Datenanfragen, die so von den Amerikanern kommen, dann öfters dann doch durchaus gestiegen sind. Und zwar war das irgendwo zwischen Juli und Dezember 2009, war das durchaus ein größerer Unterschied an Anfragen, den es gab. Also nicht nur US, sondern auch im Allgemeinen, also auch global die Anfragen an Google. Also sagen wir mal im Bereich, also jetzt hier 2009 war es noch so, die ganzen Anfragen waren um die 12.000 Anfragen. Und jetzt sind die bei fast 26.000 Anfragen. 2013. Und das ist ja schon, also in manchen Bereichen hat es eben eine Verdreifachung stattgefunden, circa, von Anfragen. Und das ist natürlich jetzt ziemlich.
Da reicht's wohl nicht mehr, wenn du einfach irgendeinen Praktikant anstellst oder so.
Das ist wohl richtig, ja. So, und das ist schon ziemlich heftig, finde ich. Also, das wird auch weiterhin so funktionieren. Ja. Also,
je mehr Daten sie haben, umso mehr müssen sie die halt auch wieder abliefern.
Genau, so sieht's aus. Ja, und das wird jetzt immer so weitergehen. Ah, ja. Aber interessant, dass das die Washington Post derzeit propagiert. Ja, also, die Washington Post, wer das nicht weiß, ist vor kurzem von dem, ich glaube, Amazon-Geschäftsführer derzeit gekauft worden. Ja, der wird da schon einen schönen Einfluss drauf üben, dass Google dann mal da positiv als auch negativ auftaucht. Aber weniger positiv, denke ich mal. Mal gucken. Ja, gut. Das zum Thema Google. Genau, dann gab es eine News von wegen, wir haben ja jetzt hier in Deutschland auch zwischendurch mal das Thema gehabt, wie sieht das denn aus mit Olympischen Winterspielen in 2 Jahren und überhaupt Olympische Spiele, wollen wir uns dann dort nicht schon wieder mal bewerben und soll das nicht alles toll und super werden, die ganzen Spiele. Ich kann ja mit Sport überhaupt nichts anfangen, aber ich mach's trotzdem mal. Also mich interessiert das einfach nicht, ob jetzt da, aber wer sich mit Olympia in irgendeiner Weise verbunden fühlt, der wird sich jetzt darüber freuen dürfen, wenn er in Sotschi ist. Das ist dieses kleine Städtchen in Russland, wo das ausgeführt wird, die Olympischen Spiele. Winterspiele, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Winterspiele. Man darf keine Tweets absetzen, man darf im Allgemeinen keine Smartphones großartig nutzen, man darf auch keine Instagrams versenden. Im Großen und Ganzen darf man eigentlich in keinster Art und Weise irgendwelche Bilder von
darf den man diasporieren?
Spielen. Höchstwahrscheinlich nicht. Es geht aber im Allgemeinen ist nicht darum, der Welt. Es geht im Allgemeinen, das waren ja nur ein paar Beispiele, es geht im Allgemeinen erstmal darum, dass kein Social-Media-Zeug benutzt wird. Ja, wahrscheinlich auch deswegen, weil, wenn die Polizei da mal auftaucht, ja, nicht unbedingt auch genommen werden. Ja, da werden wahrscheinlich dann, wenn die Leute dann da zu den Skirampen und so weiter geführt werden, werden denen wahrscheinlich die Smartphones oder sowas abgenommen oder die dürfen da nicht rein, wenn sie eins haben. Irgendwie sowas. Das werden sie höchstwahrscheinlich dann durchziehen.
Deo schreibt, darf man homosexuell sein?
Nee, auch nicht. Also auch, doch, ne? Homosexuell sein schon, aber du darfst es nicht propagieren. Also du darfst nicht sagen, dass du homosexuell bist. Sonst wirst du nämlich daraus.
Ich bin schwul, la 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 la. Und Dotti schreibt, man darf nicht Dennis heißen.
Das ist richtig, aber wer möchte denn Dennis heißen und gleichzeitig in erstens in Russland leben und zweitens bei den Olympischen Spielen dabei sein? So. Ja, aber es ist eigentlich darum, dass gerade Olympia ja derzeit in der Kritik ist und gerade die bräuchten vielleicht mal so ein bisschen mehr Publicity, so von wegen, hey, ist alles voll friedlich und toll und fancy hier. Aber nein, das macht, also Russland sagt, nee, das machen wir nicht, das ist nicht gut und dann ziehen die uns da die, weiß ich nicht, dann gibt's dann irgendwie Probleme mit Lizenzen, also höchstwahrscheinlich, ne, weil Olympia ist halt wahnsinnig viel Geldmacherei. Und das ist natürlich nicht so schön.
Ja.
So, was haben wir noch? Wir haben, dass Facebook jetzt endlich einen neuen Messenger vorstellt. Wer hat nicht drauf gewartet? Wir haben nicht drauf gewartet.
Ich warte auf den Jasper-Chat, aber nicht auf den Facebook-Messenger.
Oh Gott, ey, das ist so. Also ich meine, es sieht ja hübsch aus, das kann man ja nicht anders sagen. Also Designer haben sie, ja, aber es ist halt...
Aber ist jetzt das so ein bisschen wie Google Hangout für Facebook?
Ja, es sieht zumindest ja danach aus. Und das Ding heißt auch einfach nur Messenger. Und keiner weiß so ganz genau. Also das Ding heißt wirklich nur Messenger. Ja, aber es funktioniert wohl irgendwie. Und es sieht gar nicht mal schlecht aus. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, also man kann auch irgendwie, sie haben jetzt versucht, mehr Sticker und so weiter da einzubetten. Also Sticker im Sinne von, ja, sie wollten mehr mit Bildern machen. Ja, also genau das, was WhatsApp größtenteils bekannt gemacht hat, dass man eben Bilder verschicken konnte und so und dass genau das jetzt eben auch noch stärker möglich ist. Und man kann das jetzt auf dem iPhone und überhaupt nutzen und das ist ja alles ganz, also iPhone und Android kann man es nutzen und wie gesagt, so optisch sieht es wirklich sehr, sehr ansprechend aus, keine Frage.
Das ist aber halt immer noch Facebook.
Ja, aber natürlich.
Ich sehe gar nirgendwo ein Facebook-Logo oder so.
Doch, ganz unten. Facebook Copyright 2013. Auf der Seite vom Messenger.
Facebook ja, Discord. Aber ja. Ein Message schon selber. Man sieht dem gar nicht an, dass das von Facebook ist.
Nicht unbedingt, nee. Das ist auch jetzt erstmal, glaube ich, erstmal nicht die Frage. So, was haben wir noch? Im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, auch noch. Warte mal, kann man Videokonferenzen absolvieren? Ich glaube. Also im Moment machen sie wahrscheinlich erstmal nur Text und Bilder, ja, was ja auch erstmal reicht als WhatsApp-Alternative zum Beispiel. Da hat Facebook vielleicht auch den Vorteil, dass man dann sagen kann, hey, du hast doch auch Facebook und jetzt haben sie einen Messenger, dann nutzen wir jetzt den Facebook-Messenger. Aber da die träge Masse ja immer so schwierig wegzubekommen ist von ihren bereits bekannten Sachen, aber die meisten haben halt schon einen Facebook-Account, ist halt die Frage, ob sich das durchsetzen wird und ob also ich meine, von Facebook war das gar nicht so unintelligent, dann zu sagen, okay, wir holen jetzt uns Messenger und dann ziehen wir einfach alle Leute ab von WhatsApp irgendwie, ja, und alle haben ja bereits den Facebook-Account und irgendwann werden sie es dann so machen, dass sie WhatsApp aufkaufen und das in Messenger integrieren.
Mhm. Ja? Das ist die Frage, ob sie ihre Backups verschlüsseln.
Da, 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 ich denke nicht, nein. Aber es soll wohl sehr schnell sein und keine Ahnung und soll wohl alles ganz toll sein. Aber wie man das so kennt, das ist halt Facebook. Gut, das zu dem Thema. So, jetzt noch ein letztes Thema, was nochmal auf die Zentralisierung im Allgemeinen eingeht. Und das ist Serval Project. Dieses, also Serval. Und Serval ist ein Projekt, das sich damit beschäftigt, Telefone miteinander zu vernetzen und zwar Peer-to-Peer-mäßig. Also ihr braucht also keine Stationen mehr, die in irgendeiner Weise die Geld kosten, wenn ihr so wollt. Ja, also Peer-to-Peer im Sinne von, also es ist eher so Mesh-Netzwerk-mäßig aufgebaut. Also ähnlich dezentral wie Diaspora. Ihr habt zwischendurch ein paar Knotenpunkte, ja, und die kann man miteinander vernetzen, aber ansonsten und die vernetzen sich dann untereinander. Und trotzdem könnt ihr aber dann ganz normal telefonieren und das funktioniert wohl. Und derzeit soll das wohl ich glaube, das ist eine Kickstarter-Kampagne derzeit am Laufen. Und es geht auch irgendwie über WLAN und keine Ahnung. Also, ne, wenn du dann mal keinen Empfang hast in dem Sinne, dann hast du immer wohl noch eine Möglichkeit, das per Open Source in irgendeiner Weise.
Aber dann geht es einfach zum nächsten Telefon über, oder?
Es geht nicht von Telefon zu Telefon, sondern es geht eher so von Knotenpunkt zu, also Telefon, Knotenpunkt, Knotenpunkt, Telefon.
Ja, aber wenn du keinen Empfang hast, hast du ja keinen Knotenpunkt in der Nähe.
Richtig, aber es gibt wohl unterschiedliche Arten und Weisen. Also es geht, wie gesagt, einmal auch übers WLAN. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in der Uni sitze, ja, wir haben komplett alles abgedustert, was Netzempfang angeht, was ja auch Sinn macht. Aber wenn mich trotzdem jemand erreichen möchte in irgendeiner Form, dann muss er das, dann kann er das dann eben auch übers WLAN tun. Es soll in erster Linie soll das aber dafür sein, dass eben in Krisengebieten relativ schnell ein paar Boxen aufgestellt werden, die miteinander kommunizieren und als Knotenpunkte vom Mesh-Netzwerk behandelt werden, ohne dass man irgendwie jemanden braucht, der das großartig anbietet vielleicht und jeder sich so eine Box einfach zulegen kann. Das Schöne ist, es gibt es bereits schon, das funktioniert wohl schon, das ist einfach auf Android 2.2 Froyo. Müsste mal ins F-Droid, glaube ich, rein. Und wie gesagt, es gab
das einmal heißt, das Beispiel. Man kann da einfach ein unabhängiges Handynetz aufbauen.
Genau, es ist vor allem eben gedacht, also die haben das irgendwie mit dem Roten Kreuz zusammen entwickelt, also mit dem amerikanischen Roten Kreuz. Und die ganze Seite ist übrigens unter Creative Commons, was ziemlich cool ist, fällt mir gerade ein. Naja, gut.
Nur bei mir irgendwie Kreuz im Laden gebraucht.
Und das, das ist wirklich heftig, ja. Aber natürlich die Shuttleworth Foundation macht da natürlich mit. klingt nach einem sehr coolen Projekt. Und ich werde da mal gucken, ob ich da noch ein paar mehr Informationen rausfinde. Wie gesagt, es geht in erster Linie darum, ein Netzwerk aufzubauen in Krisengebieten, um Verbindungen aufrechtzuerhalten, wenn da irgendwelche Telefonnetze kaputt sind. Und dass man, wenn die alle K.O. sind, dass man dann eben einfach kleine Boxen aufstellen kann, die das übertragen. Also, es wird wahrscheinlich, wie gesagt, nicht nur über Boxen funktionieren, sondern auch über WLAN. Also, sie werden da wahrscheinlich viele unterschiedliche Protokolle für nutzen, um solche Übertragungen zu machen. Ja, coole Sache. Ich werde es beobachten. Also, wir werden es beobachten und dann hoffen wir mal, dass in Zukunft da was rausspringt. Das wäre ja cool, ja, wenn du zum Beispiel vor allem hier im Ruhrgebiet, ja, dicht besiedelt, ja, und dann sagst du hier den Hackerspaces lokal hier, wir bauen jetzt mal überall solche kleinen Boxen auf.
Ja, also weißt du eigentlich, wie das mit Lizenzen so aussieht? Weil gute Frage, zum Beispiel auf dem Kongress, die haben ja auch immer da ihr lokales Handynetz, was sie selbst aufbauen. Das ist, geht ja jetzt schon, dass man selbst ein Handynetz ausbaut, aber die müssen da immer irgendwie eine Lizenz kriegen dafür, dass sie das betreiben dürfen.
Ja, in Deutschland wäre es wahrscheinlich auch schwieriger als in solchen Notunterkünften, also als in den USA.
Ja, wenn du das irgendwo nirgendwo machst und da einfach ein funktionierendes Standalone-Handynetz brauchst, dann ist das sicher gut. Ja. Also vor allem so Krisengebiete und so, wo vor allem gar nichts mehr funktioniert, dass du da mal schnell ein Handynetz aufbauen kannst, da ist es sicher super.
Ja, genau. Deswegen, also hier wird es tatsächlich schwierig. Hier haben wir ja schon allein ein Problem mit Freifunk. Sogar in NRW haben wir mehr Probleme mit Freifunk als in Berlin. Also es ist... Ja, alles grenzwertig. Gut, aber sonst wären wir, glaube ich, durch jetzt mit der Rubrik.
Jo.
Neues aus der Community.
Ja, dann kommen wir noch zur letzten Kategorie.
Genau. Und zwar, wo bestellst du deine Bücher?
Ich bestell keine Bücher.
Das war, glaube ich, die beste Antwort, die man da geben könnte.
Ja. Das ist ja so altmodisch und Papier. Ich habe irgendwann mal vor einem Jahr oder zwei oder so, weiß nicht mehr, ist auch schon eine Weile her, so ein E-Book oder so gekauft, aber ich weiß auch nicht mehr wo. Das war dann schlussendlich so ein PDF, was ich runterladen konnte. Aber sonst habe ich gar keine Bücher mehr, also keine mehr gekauft. Wieso? Bestellst du denn Bücher?
Nö. Ich hole mir die meistens direkt im Laden, weil wir haben in der Nähe genug. Aber der Kollege von Jan P. hat wohl Probleme, weil er wohl in einem kleinen Dörfchen wohnt oder irgendwo in der Nähe kein ordentlicher Buchladen in der Nähe ist. Und Jan wollte ihm dann, seinem Kollegen dann sagen, hey, bestell das doch nicht über Amazon, sondern bestell das doch über den und den und den, ja. Und da war halt die Frage, was nutzt man denn da? Wenn du es nicht über Amazon machst, dann mach das über bücher.de und bücher.de ist zu einem Drittel vom Axel Springer Verlag, zu einem Drittel von Holzbrink und zu einem Drittel von Weltbild, also der katholischen Kirche. Und dann auch Portokosten und so, und das ist alles ja nicht so feierlich. Und dann hat er jetzt Joghurt. Ich glaube, er ist Joghurt. Ja, keine Ahnung. Ich wusste mal seinen richtigen Namen. Niederländer. Der hat zum Beispiel zentrales Verzeichnis für antiquarische Bücher. Da kann man sich wohl Bücher bestellen. Ja, Bilder wahrscheinlich auch. Buchfreund.de ist wohl auch so eine Möglichkeit. Das ist aber alles eher älter. Booklooker und so weiter. Ihr könnt euch da durchsuchen, könnt ihr noch mitdiskutieren. Vielleicht kennt ihr ja auch noch selber welche und gilt einfach nur als kleines Archiv, wo man denn noch Bücher hätte herbekommen können als Alternative zu Amazon und Bücher.de zum Beispiel. Wenn ihr jetzt wirklich in so einem Dorf wohnt, wo es sowas nicht gibt. Soll es ja geben. So. So, Cocker 68 ist auch irgendwie ein komischer Name, aber okay, jeder so wie er möchte. Hoppala. Hat einen Vorschlag gemacht. Er würde ja zum Beispiel gerne seine Jabber-ID ordentlich darstellen wollen. Ja, dass die Leute einfach noch draufklicken und dann zack, ist es bei denen im Client. Und es gibt da mehr oder weniger schon eine standardisierte Möglichkeit dafür. Und zwar steht dann einfach oben XMPP, Doppelpunkt, /, und dann die ID. Ja, also die XMPP-ID. So, und das wäre natürlich super, wenn einfach Diaspora das direkt erkennen würde. Und man dann einfach auf die XMPP-ID klickt und dann automatisch das schon angeboten wird im Client. Von wegen, hier willst du den als Buddy hinzufügen, als Kontakt. Das wäre natürlich toll, wenn das schon funktionieren würde. Und das würde er sich wünschen, wenn das in der Diaspora implementiert wird.
Mhm. Ich habe auch mal meine Diaspora-ID da, glaube ich, eingetragen und das weiß gar nicht mehr. Irgendwann hat es mal funktioniert, dann haben sie was geändert, dann hat es nicht mehr funktioniert. Ja, ist auch jetzt so, dass das wird nicht mehr richtig angezeigt. Mhm. Also irgendwann ging es mal.
Okay. Ja, ansonsten könnt ihr es aber wahrscheinlich auch einfach dann so machen, dass ihr wirklich XMPP Doppelpunkt // und dann die Jabber-ID dahin packt. Weil, aber dann eben, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das wäre dann mehr oder weniger ein Hack. Einfach das, also Hack auch nicht wirklich, aber wäre zumindest eine Übergangsphase, in der ihr das machen könntet. Ich glaube, wir schreiben das dann gleich einfach mal als Beispiel darunter, wie man es machen könnte.
Hab da extra ein schönes Jabber-Icon hingemacht und so und das schön verlinkt und als ich das fertig habe, kurz danach kam das Update, wo das dann irgendwie, das war glaube ich, als sie Backbone.js eingebaut haben, danach ging es nicht mehr, glaube ich.
Ich also schon recht das lange. Jetzt einfach mal. Also ich probiere das einfach mal.
Also ich habe es halt bei mir im Profil drin.
Ja.
Und da geht es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es in Posts geht.
Machen wir einfach mal. So, während ich hier das ausprobiere, kannst du das mal, was haben wir noch? Mordred hat gefragt, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich die, wie oft bestimmte Hashtags gepostet worden sind, ja, in so einer Übersicht anzuzeigen.
Aber nur für den Admin.
Richtig, aber DSBU. Ja, genau, DSBU bietet das zusätzlich an. Das ist wohl eine Möglichkeit.
Die Frage ist, ich muss mal schauen, wie die das gemacht haben, ob ich das bei mir auch einbauen kann.
Ja, vielleicht, ich denke mal, das ist öffentlich, oder nicht?
Ja, die müssen ja auch irgendwo ein GitHub haben oder sowas.
Müssen. Ja, sollten sie. Also sonst guck doch einfach mal auf GitHub und such danach. Ansonsten müsste das auch unten einfach angezeigt werden, unten im Footer. Steht auch meistens Code und da müsste es doch eine Weiterleitung geben vielleicht.
Ja, ich habe da auf mein GitHub verlinkt, aber standardmäßig geht das nur so an Target-Seite, wo der aktuelle Stand drin ist. Das ist natürlich nicht wirklich toll. Also ein GitHub-Link ist schon besser. Aber ich muss mal schauen, wie die das machen. Okay. Ja, aber eben sonst gibt es halt für den Admin, kann man das schön im Admin-Bereich anzeigen lassen, die 50 populärsten Tags.
Mhm. Ja, das ist schon mal sehr schön. Ansonsten. Na, funktioniert das? Ne, das funktioniert natürlich nicht. Schade, schade. Ach ja, wir einfach mal ausprobieren. Funktioniert
leider nicht. Du glaubst es mir ja nicht.
Mit dem XMPP-Ding. Ja, nee. Das habe ich schon mitbekommen. Ich habe nur gerade versucht, das irgendwie als Link einzutragen. XMPP:// Aber das funktioniert nicht. Dann erkennt er das nicht mehr als Link. Und da müsste man was gegen tun. Also, Vergesst das mit dem Hack, das war nichts mit XMPP. Ja, dann gab es von LLX Shell die Frage, hey, wollen wir nicht irgendwie so eine Art Lesereis machen, indem man dann eben, E-Books austauscht, irgendwie sowas, keine Ahnung. Wie genau das funktioniert, könnt ihr euch dann da nochmal angucken. Ja, wenn ihr da so ein paar Leseratten habt bei euch oder selber eine Leseratte seid, könnt ihr da gerne unter den dementsprechenden Hashtags was propagieren.
Also für alle, die zum oberen Thema wegen Bücher kaufen, da was antworten konnten.
Genau.
Die können da mitmachen.
Ja, dann hatte Ravenbird mal gefragt, ob es nicht irgendwie möglich ist, einen User-Stream herunterzuladen. Ja, also den wenn man User ist, ne, also Ravenbird zum Beispiel, dass er seine kompletten Beiträge, öffentlich zugänglichen Beiträge einfach mal runterlädt. Ob das nicht irgendwie möglich ist. Dann gab es dann Vorschläge, dass man doch das einfach auch theoretisch machen könnte per XML-Export. Ja, also da gibt es ja schon einige. Oder ob man das nicht machen könnte per RSS-Feed. Ja, da gibt es ja, oder beziehungsweise Atom-Feed. Den gibt es nämlich auch noch von euch.
Ja, aber der ist ja nur die paar letzten Posts, oder?
Ja, aber ich glaube auch im XML sind auch nur die paar letzten.
Das sind vor allem die paar letzten und sonst nur die IDs. Was auch nicht viel bringt.
Genau, deswegen, da müsste man wahrscheinlich mal ein Skript bauen, beziehungsweise die ASPI vielleicht benutzen, um das auszulesen.
Ja, also Dennis, beziehungsweise halt ein Kerasperer-Team-Account da, der hat ja geschrieben, man müsste sich da einfach bei ihnen beschweren und die Daten verlangen. schreibt Ravenbird dann ja auch, dass ungern die Admins belästigt und so.
Ja.
Und ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich auf die Schnelle jemanden alle seine Daten exportieren kann. Also ich kann das ja schon irgendwie aus der Datenbank, aber ich müsste mir da jetzt mal irgendwie einen passenden Query oder so zusammensuchen.
Mhm. Ja, das wäre dann auch nochmal problematisch, wenn man das irgendwie schon irgendwie selbst im Diaspora-Code drin hätte. Coole Sache. Ja, also auch als Podman. Und wenn man das dann als User auch noch hat, umso besser. Aber ist ja derzeit nicht. Ja gut. Anderes Ding, anderer Link-Tipp für euch ist ein Beitrag von Silvio Kabisch. Der hat mal ein bisschen rotierende Kunst produziert. Und er hat geschrieben, heute Nachmittag hatte ich beim Spazierengehen einen experimentellen Moment. Ich nutzte meine Kamera nicht dazu, um die Wirklichkeit im Bild festzuhalten, sondern einfach nur dazu, um zu schauen, was passiert, wenn ich sie beim Auslösen bewege. Das Ganze hat auch einen Namen, es nennt sich Panning und ist das bewusste Einsetzen von Bewegungsunschärfe beim Fotografieren. Meist versucht man damit dynamische Bewegungen, zum Beispiel einfach ins Auto, welches scharf abgebildet wird, während der Hintergrund verwischt, im Bild festzuhalten. Es geht aber auch anders. Dabei ist es eigentlich egal, ob auf dem Foto irgendetwas scharf abgebildet wird. So, und das hat er in dem Fall gemacht. Er hat sich wohl einfach irgendwie an ein Feld oder in den Wald gestellt und hat einfach mal die Kamera rotieren lassen und hat während des Rotierens dann einfach mal auf den Auslöser gedrückt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir sowas tatsächlich, das hat irgendwie was Entspannendes, ja, was Gradliniges. Und ich würde es mir als Wallpaper machen, wenn es groß genug wäre. Finde ich cool. Finde ich klasse. Und vielleicht
kannst du mal versuchen, ob du da die Image in der Originalversion, ob das größer ist, wie groß ist, er das hochgeladen hat.
Ja, nee,
ist
auch nicht größer. Nee, oh, schade.
Ein bisschen, aber
ja, nicht vertrauglich. Nee, nicht wirklich. Aber da könnte man ja wahrscheinlich mal fragen.
Ja. Aber und, ich finde das interessant. Normalerweise ist es eher ungewollt, dass es unscharf ist oder dass es verruckelt, aber da ist es mal ausnahmsweise gewollt.
Ja, der Punkt ist einfach, dass es auch gut aussieht, finde ich. Es hat irgendwie was Künstlerisches, Schönes, ja. Und sagen ja immer alle, Kunst ist ja alles irgendwie so komisch, aber
du kannst dich ja auch selbst mit deiner Kamera hinstellen und einfach mal ein bisschen in der Gegend rumwackeln.
Ja, dann habe ich es dann aber, ja, stimmt, dann habe ich es natürlich in sehr, sehr hoher Auflösung. Okay, so, weiter geht's. Und zwar hat, wer war es denn? Das war der Stefan, der sich da beschwert hat. Stefan hat gesagt, er fände es gut, wenn die Profile von Pods, also von externen Pods, besser gekennzeichnet werden. Das heißt, wenn ich auf Geraspora bin und ich sehe ein NerdPol-CH-Profil, dann wäre das doch schön, wenn das besser gekennzeichnet werden würde. Ja, einfach damit man ganz genau weiß, okay, das ist jetzt kein Profil, weil zum Beispiel dann die Beiträge älter sein können. Ne? ja, auf dem Profil. Und dass man dann nicht darauf schließt, oh, der postet ja nie was. Finde ich gar nicht mal so eine blöde Überlegung, aber ja, die Leute müssen dann halt auch eben verstehen, dass es Pots gibt oder dass es da, dass das eben nicht regelmäßig geupdatet wird. Ja, ja. Oder das wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie noch dazu packen könnte. Also, ja, ich finde es eigentlich gar keine so blöde Überlegung, dann zu sagen, hier ist extern oder das irgendwie nochmal extra kennzeichnen in irgendeiner
Form. Was, also ich finde es auch schade zum Beispiel, dass wenn jemand anfängt mit mir zum Teilen, dann klicke ich da oft drauf und sehe ein leeres Profil. Und dann auf dem Originalpod nochmal nachzuschauen, bin ich oft zu faul. Und es wäre doch irgendwie schön, wenn halt ein Profil jetzt da halt rübergeschickt wird, dass der dann halt noch seine, keine Ahnung, 5 letzten Posts noch mitschickt. Dass man mindestens nicht leer hat, sondern halt nicht alles, aber halt die letzten 5 oder so.
Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, man kann es viel einfacher machen. Man schickt einfach die Profile-ID mit oder die Contact-ID, schickt man einfach von einem anderen Pod mit, müsste ja eigentlich sowieso passieren. Mhm. Und dann setzt man einfach die ID, die Diaspora-ID, die sowieso immer dahinter steht, setzt man einfach als Link. Dann kann man da draufklicken und wird weitergeleitet.
Ja, das wäre auch mal eine Idee. Das hätte ich auch mal einbauen können.
Das ist ja wirklich nicht kompliziert
eigentlich. Ich hatte das mal vor, das einzubauen, da einen Link reinzubauen, aber Zeit. Ja. Weil eigentlich und musst du nur das Form-Ad, das hinterm Ad vorne ranpassen, ein Slash U, Slash dazwischen und dann das Form-Ad. Also.
Ja, richtig. Und theoretisch, ja, wenn du das ordentlich anpasst, könntest du das sogar, ja, wenn es funktionieren würde, sogar in einen normalen Code übergeben. Dann hätte das jeder. Natürlich schön. Ja, aber das finde ich eine ziemlich coole Sache, weil so würde jeder wissen, aha, der gehört jetzt nicht hier, gehört jetzt halt nicht zu diesem Pod und ich kann mir sogar noch die Beiträge von woanders angucken. Und das ist immer aktuell, ohne dass irgendwie was an der Podstruktur oder sowas nochmal verbessert werden muss. Das wäre am einfachsten.
Aber eben dieses Zusammengruppieren des Links bin ich einfach irgendwie zu faul.
Ja, ich auch. Das würde ich auch nicht machen. So, 2 Kleinigkeiten noch. Und zwar, Sean hat einen kleinen Beitrag, eine kleine Novelle geschrieben. Ja, Sean ist ja immer sehr künstlerisch eher im Prosa tätig. Also es sieht ganz nett aus. Und zwar gibt es, ich muss erst mal gucken, was dieser Hashtag eigentlich bedeutet, NaNoWriMo. Der NaNoWriMo ist der National Novel Writing Month. Und wenn mich es nicht täuscht, ist das tatsächlich der November. Das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Aber da es National ist, ist das wahrscheinlich eher nur bezogen auf die USA, aber man kann ja trotzdem mal mitmachen. Wenn man auch gut Englisch kann, damit das auch jeder nachvollziehen kann. Und er hat da einfach so einen kleinen Text zugeschrieben. Einfach so eine kleine Novelle, wenn ich das so richtig sehe. Und da gibt es, glaube ich, noch ein paar Beiträge mehr auf Diaspora, die auch mit demselben Hashtag findbar sind. Finde ich immer so sehr schön, wenn es dann künstlerisch oder lyrisch wird. Ja, auch bei Gedichten. Wir haben übrigens nebenbei bemerkt, was ist künstlerisch oder wenn die Leute etwas Kreatives schaffen im Allgemeinen, ob das Bilder, Texte oder was auch immer sind. Wir haben jetzt bei uns auf rec.theradio.cc in unserem Podcast-Portal haben wir jetzt eine Sektion namens Shorts. Und das sind die The Radio CC Shorts. Das sind Sachen, die dann zwischendurch mal eingesprochen werden, wenn wir dann Bock haben, irgendwelche Texte anzusprechen. Laden wir die einfach da direkt hoch. Und da habe ich jetzt vor kurzem eingesprochen von Armin Sommer, das finanzielle Problem. Und ich fand den Text ziemlich gut, auch wenn ich nicht mit allen Sachen übereinstimme. Ja, es geht eigentlich eher ums Einsprechen und dass der Text schön ist. Ja, weniger, also man kann natürlich dann auch unter dem Ding diskutieren. Und wer sich das mal anhören möchte, kann das gerne mal tun. Und kann da auch mal seinen Kommentar drunter ablassen. Dafür ist es ja gedacht. Das Podcast-Portal. Und wie gesagt, da werden wahrscheinlich noch ein paar Sachen folgen. Wenn ich demnächst mal ein bisschen Zeit finde, werde ich vielleicht mal ein bisschen Freud einsprechen. Das ist ja Public Domain, dann ist das alles gar kein Problem. Passt dann vielleicht nicht mehr zu dem Oberbegriff Shorts, aber es hat was auf jeden Fall separat eingesprochenes.
Wir müssen mal noch ein Logo machen, mal.
Ja, das ist auch kein Problem. Das werde ich dann vielleicht gleich
machen. Weil das Standard-Ding sieht doch ziemlich bescheiden aus.
Klar, logisch. Okay, letzte Geschichte noch und das ist das Schneeballgrillen. Na dann erklär mal, ich habe keine Ahnung, was
das ist. Also es gab ja mal von Geraspora die Idee, dass man alle irgendwie, dass man sich mal trifft zum Grillen oder so. Vor einem Jahr oder noch länger. Also damals im Sommer 2012. Oder wann war das?
Ja, ich glaube 12 schon.
Diskussion, da gab es ganz viele Kommentare und Dottie hat das jetzt wieder rausgeholt und gefragt, hey, wie sieht's aus mit einem Wintergrillen? Und naja, jetzt sind da wieder alle am Diskutieren und ich kriege so viele Mails wegen der Benachrichtigungen.
Ja, wäre ja cool. Und dann ein paar Fotos davon auf Diaspora stellen hier von wegen.
Hey, ja, falls es denn mal stattfindet. Bis jetzt fand er noch nie was statt.
Ich glaube, wenn das jetzt wieder thematisiert ist, dann ist auf jeden Fall spätestens im Sommer wieder.
Ja, letzten Sommer kam auch wieder das Thema aus. Also die Kommentare laden in ein paar Sekunden. Mhm. Aber wenn sie dann mal geladen sind, kannst du die alle durchlesen und da sind immer mehr und wieder so, wurde das mal wieder rausgeholt und dann kam trotzdem nichts. Ist so ein bisschen wie der Chat von Diaspora.
Ja, genau. Ja,
aber alle, vielleicht kommt ja jetzt was.
Ja, es ist wirklich wieder Chat von Diaspora. Ja, wir warten jetzt alle darauf, dass irgendwann mal was passiert. Okay, nee, damit wären wir durch. Ja, noch irgendwelche letzten Worte, irgendwas, was wir unbedingt noch erzählen müssen. Mir fällt jetzt gerade nichts ein.
Mir auch nicht.
Och, schade. Aber wir haben diesmal nicht so lange gebraucht. Wenn ihr Themen habt, schickt sie uns bitte zu, wenn irgendwelche Beiträge, vor allem bei Diaspora, ist es immer, ihr könnt am besten uns zum Beispiel Sachen zuschicken, indem ihr uns einfach erwähnt, ja. Also ihr braucht jetzt keine riesige Mail schreiben oder so, sondern ihr könnt uns entweder einfach erwähnt uns am besten, ja, und schickt uns das dann einfach. Also entweder ihr könnt uns das auch per Nachricht schicken, das geht natürlich auch, aber ihr könnt uns erwähnen, wenn wir euch nicht folgen. Also ihr könnt auch das als Kommentar irgendwie da drunter setzen, hinter der letzten Diaspora Night Nachricht oder so, dann kriegen wir eine Nachricht und ich kann das dann aussuchen und kann das dann hier mit reinbauen, hier in unsere, wenn es von Relevanz ist.
Hm? Sonst kann man ja auch einfach Links an dieses Kommentar @theradio.cc schicken.
Genau. Oder im IRC, obwohl, ja, das wird ein bisschen schwierig. Dann könnte das
tatsächlich... Ja, IRC kam letztens einer rein. Das ist halt nicht so eine tolle Idee, weil das dann niemand sieht oder halt sehr schnell untergeht.
Genau, und deswegen schickt es dann uns einfach am besten per Mail.
Also oder, Mail oder irgendwas, was halt...
Twitter was geht halt, auch, was, ja. Also das kriege ich dann auch noch mit. Wenn irgendwo wir erwähnt werden, ist das kein Problem, dann kriege ich das auch noch mit. Einfach @theradio.cc durchgeschrieben, ohne Minus, ohne Punkt. Obwohl, mit Minus werden wir schon lange nicht mehr geschrieben. Die Zeiten sind schon etwas länger vorbei. Hm. Ja, gut. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Hoffe, es war nicht allzu kompliziert und allzu aufwendig. Und ja, dann danke dir, Benjamin, fürs Streamen. Und vielleicht nächstes Mal versuchen wir mal eine andere Art der Technik. Ja? Also zum Beispiel bei der letzten Linux-Launch, die gestern lief, wurde OpenOB benutzt, die Software. Und vielleicht könnten wir das auch mal uns annehmen. Das wäre wahrscheinlich auch mal eine coole Sache. Und wahrscheinlich hört ihr mich dann in der nächsten Linux-Lounge dann auch noch mal etwas klarer.
Wenn ich Zeit habe, mich damit zu befassen, ja.
Genau, das ist dann das Nächste. Aber Lukas hat mir dann eine sehr schöne Anleitung geschickt, die kann ich dir zuschicken. Gut, hat mit der Sendung nichts mehr zu tun. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.